Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
International. Eine Sendung von Marc Törner.
Wenn Shamim Shahid, der Präsident des Journalistenverbandes von Peshawar, besonders viele Krankenwagen hört, gibt er den Wachtposten draußen eine Anweisung. Zurück hinter die Betonmauer. Attentäter schlagen in der Stadt oft zeitgleich an verschiedenen Orten zu. Und der Presseclub gehört neuerdings zu ihren bevorzugten Zielen.
Three people were killed and 19 injured.
Drei Menschen wurden getötet. Es traf den Polizeibeamten, der vor unserem Eingang Wache stand, und unseren Buchhalter. Das dritte Opfer war eine unbeteiligte Passantin. 19 weitere wurden verletzt.
Shahid entging dem Anschlag nur, weil er im Stau stecken geblieben war.
Ich hörte die Explosion, sah den Rauch aufsteigen und beeilte mich, zum Clubhaus zu kommen. Ich traf gleichzeitig mit dem Kommandanten der Grenzpolizei ein, des Frontier Corps. Zusammen trugen wir die Leichen und die Verwundeten zu den Krankenwagen und begleiteten sie zum Spital. Der Kommandant ist jetzt selber tot, umgekommen vor 2 Wochen, auch bei einem Selbstmordanschlag.
We both, and you know that Mr. Sepadroyur was recently died in the similar suicide attack.
Egal wie hart die Auseinandersetzungen auch waren, der Presseclub galt bis vor kurzem noch als sakrosankt, als ein neutraler Ort, an dem sich auch die stärksten Kontrahenten friedlich auseinandersetzen konnten. Doch seit etwa 2 Jahren stehen Intellektuelle in Peshawar auf der Abschussliste der Taliban. Und auch das, so meint der Journalist Shamim Shahid, sei schon wieder überholt.
This terrorism is against every citizen, every human being.
Der Terrorismus richtet sich inzwischen gegen jeden Bürger. Einfach jeder kann zum Ziel werden. Früher gab es noch Handel und Wandel, Kultur. Nichts mehr ist übrig. Es gibt kein Wirtschaftsleben mehr. Alle Hotels stehen leer. Wer besucht noch die Bazare, außer ein paar Anwohnern?
Im Garten des Presseclubs sitzt an diesem Tag nur ein einziger Gast, Professor Bilshad, ein emeritierter Englischdozent der Universität von Peshawar. Er rührt in seinem Tee und gibt sich Mühe, dem ausländischen Gast klarzumachen, dass diese blindwütige Gewalt nichts mit den Menschen hier zu tun hat.
In our Pakhtunkhwa, women were respected. Nobody could kill them.
Gemäß unseren paschtunischen Sitten wurden beispielsweise Frauen immer respektiert. Niemand konnte eine Frau umbringen, auch bei Blutfäden nicht. Jetzt ist dieser Respekt verschwunden. Frauen werden umgebracht, Kinder ebenfalls. Sie können in ein Haus einbrechen und alle abschlachten. Und diese Selbstmordattentate, vielleicht ist das etwas Arabisches. Was immer es sein mag, wir kannten das nicht. Wir hatten eine Tradition von Mitleid, Hilfe für die anderen. Wir waren glücklich. Jetzt haben wir all unser Glück verloren.
It was a culture of care, of love, of all traditional happiness. We have lost that happiness.
Armee, paramilitärische Kräfte und Polizei sind in Peshawar so stark vertreten wie kaum anderswo in Pakistan. Allerdings ohne die Sicherheit zu verbessern. Der Anschlag auf den Presseclub ist nur ein Beispiel dafür, dass in der Grenzstadt langjährige, ungeschriebene Regeln, Traditionen, Verhaltensmuster und der alte Ehrenkodex außer Kraft geraten. Gab es jemals ein glückliches Peshawar, eine Stadt der in sich ruhenden Traditionen, des Friedens und der Brüderlichkeit? Seit Menschengedenken treffen hier die Paschtunen aus dem Hinterland, den Bergen an der afghanischen Grenze, mit der Bevölkerung der Ebene zusammen, den fruchtbaren Gebieten des Südens. Die heutige Hauptstadt der nordwestlichen Grenzprovinzen war immer eine Drehscheibe für Ideen und Waren. Da ist der quirlige Khaibar-Bazar mit seinen immer noch nach Zünften eingeteilten Gassen. Gewürze, Stoffe, Schmuck kann man kaufen. Aber auch die neuesten Waffen, die in speziellen Vierteln von Handwerkern anhand von Originalen detailgenau kopiert werden. Esel verkehren hier statt Autos und statt Taxis Pferdetongas. Einfache Karren, die manchmal Waren transportieren, manchmal Passagiere. Daran angrenzend Sada, das moderne Viertel mit einstöckigen Ladenzeilen und gesichtslosen beigefarbenen Häusern undefinierbaren Alters, durch dessen Verkehrschaos sich bunt geschmückte Lastwagen, Motorrikschas und Autos schieben. Und dann, am Ende des Gewirrs, auf einmal dies. Das Cantonment, die Militärstadt aus der britischen Kolonialzeit. Schneidige Wachtposten, breite Alleen, geharkte Wege, hinter niedrigen Mauern englischer Rasen und darin Bungalows. Wegweiser mit Aufschriften wie Artillery Officers Club, Officers Polo Club. In den Cantonments spielt sich das Leben der Offiziere zwischen Dienst, Sport und Clubnachmittagen ab. Die Militärs und ihre Angehörigen leben wie in einer Parallelgesellschaft. Eigene Krankenhäuser und eigene Schulen bewahren sie vom Bildungs- und Gesundheitsnotstand, dem der zivile Rest der Pakistanis ausgesetzt ist. Die Briten sind schon 1947 abgezogen. Dennoch scheint die Zeit hier stehen geblieben zu sein. Wer als Gast der traditionsreichen Grenztruppe des Frontier Corps hier eingeladen ist, wähnt sich allerdings noch immer in der Kolonialzeit. Vor einer Offiziersmesse ist auf englischem Rasen eine Gruppe bunt gewandeter Stammeskrieger angetreten. Zwei Sessel stehen vor ihnen. Einer für den kommandierenden Major, ein anderer für seinen Gast.
All the performers we are going to witness is they are part of Khyber Rifles. They are soldiers like us, like me.
Die Tänzer, die Sie jetzt sehen werden, sind Soldaten unseres Regiments, der Khyber Rifles. Es ist ihnen die Erlaubnis erteilt worden, sich für diese Art von Wirbeltänzen die Haare länger wachsen zu lassen. Immer wenn das Regiment Gäste empfängt, führen sie ihre Tänze vor. Ansonsten kommen sie ihren normalen militärischen Pflichten nach.
Dann zieht eine Kapelle in Khaki-Uniformen und Turbanen auf und beginnt mit versteinerten Mienen und Dudelsack blasend, um die zwei Sessel herumzumarschieren. Anschließend bittet der gastgebende Major zum Essen. Auf einem Podest im Speisesaal sitzt das Messeorchester und spielt pashtunische Weisen.
Food is ready. So you can go to the washroom, wash your hands.
An einer strahlend weißen Tafel sind zwei Gedecke aufgelegt und hinter jedem der zwei Stühle steht ein weiß uniformierter Diener mit rotem Turban. In einer geblümten Porzellanschüssel tragen die Ordonnanzen eine Suppe auf. Das Protokoll, sagt der Major, sei vermutlich noch dasselbe wie 1878, als das Frontier Corps gegründet wurde.
Ich würde sagen, zu 80% folgen die pakistanischen Streitkräfte den Traditionen der britisch-indischen Armee.
Eine Kolonialzeit, die nicht enden will. Und eine zweigeteilte Bevölkerung in einer zweigeteilten Stadt. Privilegierte und Nicht-Privilegierte fein säuberlich voneinander getrennt. Die einen inmitten eines Chaos aus Abgasen, Abfall und Straßenhandel, in gesichtslosen, heruntergekommenen Häuserzeilen, an denen entlang stinkendes Abwasser vorbeifließt, mit 3 bis 4 Stunden Strom am Tag. Die anderen mit Vorgärten, in klimatisierten Apartments, stets laufenden Generatoren, mit Kindern, die von Bussen oder durch Offiziersburschen zur Schule gefahren werden. Wie kann eine Gesellschaft dies auf Dauer aushalten? Professor Shah Jahan, dem Leiter der Fakultät für Medien an der Universität von Peshawar, ist die Doppelwelt von Kindheit an vertraut.
Das ist die Gewohnheit. Die Menschen haben sich daran gewöhnt. Tief im Kopf haben sie das akzeptiert, diese Teilung von der Stadt. Militär hat so hier eine Geschichte in diesem Land. 1947 wurde Pakistan unabhängig von dem indischen Subkontinent. Und seit 1958 haben wir immer wieder Militär an der Macht. Das heißt, die Leute haben das direkt oder indirekt akzeptiert, weil unsere politischen Parteien auch nicht richtig die Rolle gespielt haben, was die spielen sollten.
Doch in dieser Spaltung der Stadt, des Landes, der ganzen Gesellschaft war von Anfang an der Keim zu kommendem Unheil angelegt. Seit der Staatsgründung 1947 benutzte das Militär die Zivilbevölkerung stets rücksichtslos als Verfügungsmasse seiner eigenen strategischen Agenda. Ging es zu britischen Zeiten um den Schutz des indischen Hinterlandes, geht es den pakistanischen Militärs heute darum, im Konflikt mit dem Erbfeind Indien Afghanistan als Hinterland zu nutzen. Als die Sowjetunion 1979 Afghanistan besetzte, förderte der pakistanische Geheimdienst im Einvernehmen mit den USA die afghanischen Gotteskrieger. Und seit Mitte der 1990er Jahre trainierte das traditionsreiche Frontier Corps die Taliban. Ebenfalls im Einvernehmen mit dem großen Verbündeten.
These Talibans, they were made out of the splinter groups
Die Taliban wurden in Pakistan rekrutiert und aus bestimmten Splittergruppen geschaffen. Und zwar durch die damalige People's Party-Regierung unter der Regierung Benazir Bhuttos. Sie wurden unterstützt von den Amerikanern und den Briten. Der britische Botschafter Lord Barrington persönlich war Teil dieser Verschwörung.
Sagt Major Mohammed. Er muss es wissen, denn er war damals Offizier im pakistanischen Geheimdienst ISI.
Ich kann Ihnen nicht sagen, ob der ISI den Taliban auch heutzutage noch Geld gibt. Aber der ganze Aufruhr, den wir in Peshawar haben, rührt einzig und allein daher, dass wir auf Seiten der Amerikaner sind. Würden wir heute sagen, auf Wiedersehen, Amerikaner, wir sind nicht mehr für euch, sofort hätten wir hier Frieden. Alle Probleme wären gelöst. Und diese sogenannten Taliban würden der pakistanischen Armee die Stiefel lecken.
Major Mohammed wohnt in einem komfortablen Bungalow in einem Randbezirk der Stadt. Es gehört zum guten Ton, seine Geheimdienstvergangenheit nicht direkt anzusprechen. Aber Politiker und Journalisten zapfen den älteren Herrn mit dem gepflegten weißen Knebelbart gern als Informationsquelle an. Und eine der beliebtesten Fragen an ihn ist, unterstützt der ISI die Taliban auch heute noch?
We have lost more than 6,000 people within Pakistan.
Pakistan hat im Kampf gegen die Taliban 6,000 Menschen verloren. Gott allein weiß, warum die Amerikaner noch immer nicht mit uns zufrieden sind. Wenn unsere Armee noch immer die Taliban unterstützen sollte, warum sollte sie dann andererseits in den Stammesgebieten gegen die Taliban kämpfen? Warum sollte die Armee derartige Verluste in Kauf nehmen? 6,000 Mann.
Die Taliban von heute, sagt er, hätten nichts mehr mit denen der 1990er Jahre zu tun.
Wir haben selber keine Ahnung, was für Leute das inzwischen sind. Bei Gott, wenn wir aus dem Haus gehen, wissen wir nicht, ob wir wieder zurückkommen. Meine eigene Frau wurde bei einem Anschlag verletzt. Die haben eine Mädchenschule neben meinem Haus gesprengt, weil sie gegen die Ausbildung von Mädchen sind. Die Splitter haben meine Frau getroffen. Niemand weiß, woher diese Leute ihre Ausrüstung bekommen, wer sie ausbildet.
Nobody knows, where they are stocked, where they are trained.
Für den Medienprofessor Shah Jahan dagegen ist das eine offiziöse Schutzbehauptung. Die Taliban, da ist er sicher, werden bis heute aus dem pakistanischen ISI herausgesteuert.
Man kann sagen, ja, dass eine Gruppe von der Geheimdienst so beschützt wird. Wenn das wirklich so ist, dann wird das in einem bestimmten Ort alles gut geplant. Innerhalb der Geheimdienste gibt es verschiedene Gruppen. Und eine Gruppe davon ist immer noch davon überzeugt, dass wenn die Amerikaner oder die westliche Allianz von Afghanistan weg ist, wer will die Lücke da füllen?
Das kann und darf nur Pakistan sein, meint man in Islamabad. Denn aus Sicht der Militärs dort ist nichts schlimmer als die Vorstellung, von der indischen und der afghanischen Seite aus in die Zange genommen und unter Druck gesetzt zu werden. Doch neben diesem geostrategischen Motiv gibt es für die pakistanischen Entscheidungsträger noch einen anderen Grund, Afghanistan zu kontrollieren. Und der ist womöglich fast ebenso wichtig. Das begreift man, wenn man aus dem Zentrum Peshawars heraus und in den Vorort Kakhano fährt, der auf halber Strecke zu den Stammesgebieten an der afghanischen Grenze liegt. Said Afzal, ein junger Journalist, der selber aus der autonomen Khyber Agency kommt, kennt sich hier aus wie in seiner Westentasche. Geschickt buxiert er unser Auto zwischen den Riesenlastwagen hindurch, wechselt die Spur und steuert einen unübersehbar großen Parkplatz an. Hinter der langgezogenen Mauer öffnet sich eine Verkaufsfläche, an der nichts improvisiert oder informell erscheint. Alles sieht aus wie die pakistanische Variante eines europäischen Mega-Einkaufszentrums auf der grünen Wiese. Dreistöckige Gebäude bilden einen riesengroßen Hof. Durchgänge geben den Blick auf eine Flucht von weiteren, ähnlich geräumigen Höfen frei. Im Parterre, erklärt Said Afzal, befinden sich die Geschäfte. Im ersten Stock die Büros der dazugehörigen Manager, noch weiter oben deren Wohnungen. Verkauft wird hier unter anderem Material, das aus den Containern von NATO-Nachschubkonvois abgezwackt wurde.
Wenn jemand amerikanische Militärartikel haben will, braucht er bloß einen der Leute in der oberen Etage zu kontaktieren. Wir könnten so etwas jederzeit arrangieren.
Wichtigstes Schmuggelgut sind aber nicht Ausrüstungsgegenstände aus den USA, meint Said Afzal. Es gibt noch eine viel heißere Ware. Und zwar, er grinst. Fragt die Händler, sagt er, und deutet auf die Auslagen der kleinen Geschäfte, die sich im Parterre der Höfe eines neben das andere reihen. Auf eine Flut, ein wahres Meer von Haushalts- und Unterhaltungselektronik. Ein junger Mann, der zwischen den Sachen sitzt, erklärt, woher das alles kommt.
Die meisten unserer Waren stammen aus China. Chinesische DVD-Player zum Beispiel sind viel billiger als japanische und haben trotzdem eine gute Qualität.
Der vermeintlich unscheinbare Laden erweist sich als Vertretung eines weit verzweigten Handelsimperiums.
Wir unterhalten Filialen in allen großen Städten Pakistans. Außerdem kommen Ladenbesitzer aus dem ganzen Land zu uns, um hier ihre Lager aufzufüllen.
Die Masse der Waren, sagt er, fließt nicht wie der NATO-Nachschub von Karachi nach Kabul, sondern umgekehrt über Kabul nach Karachi. Aber eigentlich sei es noch ein bisschen komplizierter.
Wir kaufen die Produkte zunächst direkt in China ein. Dort geben sich unsere Leute als Afghanen aus und bestellen sie angeblich für den afghanischen Markt. Die Waren landen also zuerst in Karachi. Im Transit werden sie zunächst durch Pakistan und über die afghanische Grenze transportiert. Von Afghanistan werden sie dann über die Grenze zurückgeschmuggelt und landen auf diesem Markt. Das spart uns Steuern und Gebühren.
Der Kachano-Markt, erklärt Said Afzal, ist die Weltzentrale des Elektronikschmuggels. Schaltstelle der internationalen Waschmaschinen, DVD- und Stereoanlagen-Mafia. Harmlos aussehende Haushaltselektronik. Doch damit werden hier Milliardenumsätze erzielt.
From here onward, you will enter tribal area of Khyber Agency. And from Kachano market.
Gleich hinter Kachano beginnen die autonomen Stammesgebiete. Und von hier aus zur afghanischen Grenze ist es bloß eine Stunde Fahrt. Viele Kunden kommen aus dem ganzen Land hierher, um einzukaufen, sogar aus dem Punjab und der Sindh-Provinz im Süden. Man findet Originalprodukte, Secondhand-Artikel, teure und billige Waren. Der Markt liegt unmittelbar an der pakistanisch-afghanischen Grenze, deshalb findet sich hier Schmuggelware. Die wird von hier aus in andere Städte Pakistans weiterverfrachtet. Die meisten Artikel auf den Märkten in Rawalpindi, Lahore und Karachi stammen von diesem Verteilermarkt in Kachano. Siehst du die großen Lastwagen? Sie transportieren die Waren von diesem Markt weiter ins ganze Land.
And then onward they are exporting to the rest of the country.
An der Universität von Peshawar wertet Medienprofessor Shah Jahan seit langem Quellen und Berichte über diesen Handelsweg aus. Gesteuert wird die Schattenwirtschaft, so meint er, vom politisch-militärischen Establishment, den bekannten Namen der Großgrundbesitzer und Beamtenschaft, den alten Familien, die seit der Unabhängigkeit das Land beherrschen. Dieser Schmuggel ist, so sagt er, das Rückgrat der gesamten pakistanischen Wirtschaft.
Die sind so sehr einflussreiche Leute. Korruption ist, das ist so. Das weiß jeder, wer das geht und wo das Geld geht. Das macht nicht ein Mensch. Das ist eine Kette. Und Kette ist immer von oben bis unten. Ja, Familie, das kann auch Beamte sein, das kann auch Sicherheitsbeamten sein, das kann auch, wie gesagt, Regierungsbeamten sein und einflussreiche Persönlichkeiten.
Eine unheilige Allianz aus Politikern und Militärs. Aus Shah Jahans Sicht ist das der eigentliche Grund, weshalb Islamabad den Autonomiestatus der Stammesgebiete nicht verändern möchte. Ein Status, der schon 1901 von den Briten eingeführt wurde. Keine zentralstaatlichen Strukturen, eine rechtliche Grauzone. Als Statthalter bei den Stämmen sogenannte Political Agents, kleine Könige, die weitgehend nach ihrem eigenen Gutdünken schalten und walten können. Nur so ist sichergestellt, dass es mit der Schmuggelwirtschaft weitergehen kann, zugunsten der Profiteure in Karachi und Islamabad. Zwei Länder, zwei Bevölkerungen, die eine verdient an den archaischen Zuständen, die andere leidet darunter. Walid Afridi, einer von Professor Shah Jahans Studenten, ist empört über diesen künstlich aufrechterhaltenen Kolonialismus im eigenen Land.
We just hear or read in newspaper that foreign donors are spending a lot of money in tribal areas.
Wir lesen nur immer in den Zeitungen, dass das Ausland, zum Beispiel die USA, angeblich in die Entwicklung der Stammesgebiete investieren. Wir sehen vor Ort nichts davon. Nichts verändert sich. Es gibt keine Beschäftigung. Es gibt weder Maßnahmen zur Alphabetisierung noch Bildungsmaßnahmen. Die Leute wollen Bildung, sie wollen Arbeit. Aber die Regierung enthält ihnen absichtlich all diese Chancen vor. Wenn die Regierung den Leuten in den Stammesgebieten ein Minimum an Bildungschancen einräumen würde, wie könnten sie dann weiter von Islamabad aus ihre Political Agents einsetzen? Wie könnten sie dann weiterhin ihre Profite aus den Stammesgebieten ziehen?
Es gibt in diesem riesigen Teil des Landes keine Gymnasien oder Universitäten. Islamabad überlässt vornehmlich den Geistlichen das Feld der Bildung. Um eine weiterführende Ausbildung zu absolvieren, bleibt den meisten jungen Männern nichts anderes übrig, als eine Koranhochschule zu besuchen. Ein idealer Nährboden für die Taliban. Der junge Soziologe Hamid Jan fährt tagtäglich zwischen Peshawar und den nur 30 Kilometer entfernten Stammesgebieten hin und her. Im Büro von CAMP, der Nichtregierungsorganisation, für die er arbeitet, holt Hamid Jan sein Handy aus der Tasche. Ein Taliban-Anführer habe ihm da neulich etwas überspielt. Ein Videoclip, den der Kommandeur selbst aufgenommen hat. Das Dokument zeigt den Versuch, einen etwa 16-Jährigen für die Taliban anzuwerben. Während er ihn filmt, hält der Taliban-Chef mit der anderen Hand dem Jugendlichen einen Sprengstoffgürtel hin. Zieh das an, sagt er. Der Angesprochene sträubt sich. Nein, sagt er, ich bin noch nicht bereit. Der Taliban-Chef und seine Freunde lachen und machen sich über den Jugendlichen lustig. Seht euch den an. Warum zögert er? Wie kann man nur so blöd sein? Einfach auf den Knopf hier drücken. 5000 der schönsten Frauen warten schon im Himmel und der Idiot will hier bleiben. Hast du mich verstanden? Wenn es soweit ist, musst du einfach nur hier drücken. Der junge Mann fängt an zu weinen. Nein, wiederholt er, ich bin noch nicht so weit. Die Taliban schütteln den Kopf. Der junge Mann sagt, ich habe meine Mutter nicht um Erlaubnis gefragt. Mach dir keine Sorgen, wiegeln die Taliban ab. Wir kennen doch dein Dorf. Wir informieren deine Leute über alles. Der junge Mann verlegt sich aufs Bitten. Gib mir Zeit, lass mich selber mit meiner Familie sprechen. Ich bin zu Hause das einzige Kind. Die Taliban sagen, ist doch egal. Wenn du die Bombe gezündet hast, erkennt dich hinterher sowieso keiner mehr. Am Ende geben die Taliban nach. Gut, wir geben dir Zeit, zu deinem Dorf zurückzugehen und mit deiner Familie zu sprechen. Aber gib uns dein Wort, dass du zurückkommst. Ja, sagt der junge Mann, ich gebe euch mein Wort. Immer wieder beobachtet Hamid Jan, wie lokale Taliban-Kommandeure mit Geld geradezu um sich werfen.
Ein Polizist verdient hier 10.000 Rupien, umgerechnet gut 100 Schweizer Franken. Aber wenn du dich den Taliban anschließt, verdienst du 25.000 Rupien, gut 250 Franken im Monat. Neulich saß ich mit zwei Leuten aus den Stammesgebieten zusammen. Der eine sagte, ich kriege Ärger, weil ich ein Diplom in Englisch habe. Wenn wir eine Taliban-Regierung bekommen, werden sie mich für meine westliche Bildung bestrafen. Der andere sagte, mach dir keine Sorgen, wenn die Taliban-Regierung kommt, suchen wir uns eine Stelle bei denen. Schau mal, wie gut sie schon jetzt bezahlen. Wenn die am Ruder sind, haben wir ausgesorgt. So denken hier die meisten.
Aber woher beziehen die Taliban das viele Geld? Der Geheimdienst ISI, meint Hamid Jan, könne all ihre Gruppen unmöglich allein bezahlen. Aber wer soll sonst unter den Geldgebern des Terrors sein? Die Finger der ortsansässigen Beobachter richten sich jedenfalls auf die üblichen Verdächtigen.
Viele hier glauben, dass nicht unsere Regierung dahinter steckt, sondern Indien seine Hand im Spiel hat. Indien und der israelische Geheimdienst Mossad und die CIA. Sie, meinen viele, rekrutieren die Selbstmordattentäter. Sie geben ihnen das viele Geld. Die NATO will, dass Pakistan zu existieren aufhört. Die NATO will teilen und herrschen. Wenn es Unfrieden in Pakistan gibt, dann führt das vielleicht nach Auffassung der NATO zu Frieden in Afghanistan.
There will be peace in Afghanistan.
Tatsächlich dürften die Ursachen für die zunehmende Gewalt wohl eher in einer Dezentralisierung der Taliban liegen. Nachdem die Bewegung ursprünglich mithilfe des ISI geschaffen wurde, hat sie längst eine Eigendynamik entwickelt. Heute kontrollieren die Pakistanis nur noch einen Teil der Gruppen. Zahlreiche selbsternannte kleine Kommandeure beziehen Geld aus den unterschiedlichsten internationalen Kanälen, aus Saudi-Arabien oder anderen Golfstaaten. Oder treiben es auch selbst mithilfe von Erpressung ein. Das Problem ist hochkomplex. Leicht zu erkennen ist nur eins. Wo die Teilung der Stadt Peshawar früher erschien wie ein musealer, liebenswürdig nostalgischer Tribut an eine längst vergangene Kolonialzeit, wo Militärpolizisten zackig salutierten, wenn man an ihnen vorbei durch das Cantonment fuhr, ist jetzt eine Mauer des Misstrauens entstanden. Wer ins Cantonment will, muss eine Genehmigung vorweisen.
Peshawar was made a war zone.
Peshawar ist zum Kriegsgebiet geworden. Du weißt nicht, wann und wo der nächste Selbstmordbomber zuschlägt. Sie selbst überall Checkpoints, überall Straßen sperren. In einer halben oder dreiviertel Stunde kann man von hier aus in den Stammesgebieten sein. Das macht die Lage in der Stadt gefährlich. Diese Stadt ist drauf und dran, in die Hände der Taliban überzugehen.
This city is it the worst to go in the hand of Taliban.
Betonmauern, Stacheldraht, Maschinengewehrnester. Die Militärs trauen sich seit etwa einem Jahr nicht mehr in Uniform aus ihrer Stadt heraus. Wer durchs Cantonment in ein anderes Viertel fahren will, wird kontrolliert wie an der Grenze eines fremden Landes, meint Medienprofessor Shah Jahan.
Wenn man da reingeht, man hat so Gefühle, ach Mensch, die können doch mich schießen. Und da hat man echt Angst. Das habe ich auch ab und zu. Ab und zu haben sie gesagt, ja, wenn Sie nächstes Mal so ohne Fragen hier reinkommen, werden wir Ihnen schießen. Ja, klar, die haben Angst von Taliban, von Terroristen. Ja,
stop the drone attacks!
On Fata!
Stop the drone attacks!
Vor dem Presseclub von Peshawar haben sich Studenten versammelt, um ihrem Ärger über die US-Armee Luft zu machen. Schon wieder hat gestern eines dieser unbemannten Flugzeuge, eine Drohne, in den Stammesgebieten angegriffen und Taliban-Führer und auch pakistanische Sicherheitskräfte getötet. Tatsächlich reagiert der pakistanische Staat auf den Unmut der Bevölkerung und sperrt die Nachschubroute von Karachi über Peshawar. Doch Medienprofessor Shah Jahan kann über diesen Akt der Souveränität nur schmunzeln. Wenn nach ein paar Tagen Gras über die US-Attacke gewachsen ist, werde die Route wieder geöffnet, meint er. Einen längeren Verdienstausfall könnten sich die Profiteure in Islamabad nicht leisten.
Das bleibt nicht lange. In einigen Tagen wird das gelöst, weil Pakistan auch da eigene Interessen sieht. Das sind die wirtschaftlichen Interessen und für diese illegale Trade. Ne? Diese Route bleibt da. So diese Schattenwirtschaft wird weiterlaufen und diese illegale Trade, das wird weiter.
Bei Professor Shah Jahan haben sich am Abend ein paar Kollegen im Garten zusammengefunden. Sie rauchen, trinken Tee und hängen den vergangenen Zeiten nach. Auch Mr. Bilchat, der Englischprofessor aus dem Presseclub, ist eingeladen. Dass er pensioniert wurde, hält er für ein Glück. Mit der Bildung gehe es bergab. Wer sich mit anderen Kulturen, anderen Ideen, anderen Sprachen auseinandersetze, der gelte bei den jungen Fanatikern von heute schon als Feind.
I'm a professor of literature, English literature. Well, they say he's an Englishman.
Weil ich Professor für englische Literatur bin, sagen die Leute heute über mich, dieser Mann ist der Mann der Engländer. Sogar an meiner eigenen alten Universität höre ich jetzt, die von der Englischfakultät sind gefährlich. Wahrscheinlich gehen sie nicht mal regelmäßig zur Moschee. Und sie reden ja auch mit fremder Zunge. Die Existenzgrundlage unserer gesamten Gesellschaft ist zerstört.
The basis of their society has been destroyed.
Jetzt rächt sich, dass Pakistan niemals wirklich unabhängig geworden ist. Dass ein kleiner Teil seiner Gesellschaft einfach in die Rolle der Kolonialherren geschlüpft ist. Die Geister, die sie riefen, die Taliban nämlich, wenden sich nun gegen ihre ehemaligen Herren. Und nicht nur gegen sie. Die ungebremste Gier von Politikern und Militärs ist schuld daran, dass eine ganze Generation in Angst vor Selbstmordattentaten und ohne die Segnungen der Moderne aufwächst. Aber auch ohne die Segnungen der Vergangenheit.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.